Mehrere Urteile von der US-Justiz haben zuletzt zu reden gegeben. In Wisconsin ist der 18 Jahre alte Visi Kyle Rittenhouse freigesprochen worden, wo im Sommer 2020 zwei ebenfalls Visi Demonstranten verschossen hat.
We the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty.
Es ist ein Urteil, das hart kritisiert worden ist. Kurz darauf aber ist im Bundesstaat Georgia ein weiterer Prozess gesehen und dort sind drei weiße Männer für einen Mord am Schwarzen Ahmed Aubrey schuldig gesprochen worden.
Jury verdict form. Count one. Malice murder. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. I'm gonna ask that whoever just made it out first be removed from the court.
Und dann, zu guter Letzt, hat es auch noch ein drittes Urteil gegeben, ein aufsehenerregendes Urteil gegen die Organisatoren vom rechtsextremen Aufmarsch in Charlottesville vor ein paar Jahren. All das zeigt, wie kontrovers in den USA über die Strafjustiz gestritten wird. Und sehr oft geht es dabei um die Frage, ist die Justiz rassistisch? Werden schwarze und weiße Amerikaner wirklich nach unterschiedlichen Maßstäben beurteilt? Und ändert sich da vielleicht gerade etwas? Das ist heute das Thema von einer neuen Folge vom Tamedia Podcast «Alles klar, Amerika». Mein Name ist Alan Cassidy und ich rede hier mit dem Fabian Fellmann, dem USA-Korrespondent von Tamedia. Fabian, hoi, sag, wie geht's?
Gut, danke, Alan. Thanksgiving überstanden mit einem trockenen Turkey.
Oh, die sind immer trocken, oder?
Ich bin Vegetarier und habe keinen davon gegessen. Mir haben wir sogar extra Stuffing gemacht, ohne Chicken, ohne Hühnersuppe. Ja, also für Füllung vom Turkey, das ist für die Amerikaner das Beste an dem Essen. Ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen, sagen wir so.
Ja, hast ja noch ein paar Thanksgiving-Zeit. Kommt genau. Schon noch drei. Los, komm, wir fangen hier gerade an. Wir fangen an mit dem Fall von Kyle Rittenhouse. Im Sommer 2020 ist in Kenosha, in einer Stadt dort am See, hat ein Polizist geschossen auf einen schwarzen Jacob Blake. Er hat ihn wirklich einige Mal im Rücken getroffen. Es hat dann heftige Proteste gegeben. Das war der Sommer von den Black Lives Matter Protesten. Es hat dann Unruhe gegeben zu diesen Protesten. Und ein von diesen Leuten, Männer, Buben, könnte man sagen, die dort angefahren sind, um sich als Milizionäre dort in der Stadt zu bewegen, war der Kyle Rittenhouse. Er hat zwei Protestierende dann verschossen im Laufe dieser Demonstration und dann weiter verletzt. Er hat jetzt den Prozess gesehen gegen ihn, es hat ein Urteil gegeben, er ist freigesprochen worden. Aus Europa ist ja das wirklich ein bisschen befremdlich oder zumindest verwunderlich, glaube ich, kann man sagen, Fabian. Sag uns doch, warum ist er freigesprochen worden nach so etwas?
Ja, die Jury hat einfach keine andere Wahl gehabt. Das ist so ein Urteil, das nicht von einem Richter gesprochen worden ist, sondern eben von einer Jury aus Bürgern, die zusammengekommen ist. Und der Kyle Rittenhouse hat einfach sein Recht auf Selbstverteidigung gebraucht und die Jury hat das müssen beurteilen, ob das so war, und ist klar zum Schluss gekommen, er hat sich einfach selber verteidigt. Das ist aus europäischer Sicht ein bisschen schwer verständlich. Da hast du einen jungen 17-Jährigen, der mit einer halbautomatischen Waffe am Rand von einer Demo ist. Er schießt zwei Leute und kann dann das Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch nehmen.
Ein bisschen absurd aus unserem Verständnis.
Aus unserem Verständnis absurd, aber nach amerikanischem Recht ist er absolut zu Recht mit einer Waffe dort gewesen. Das hätte er dürfen sein. Und dann hat es eine Auseinandersetzung gegeben, wo man sich gegenseitig beschimpft hat. Und das hat dann damit geändert, dass ihm ein weißer Demonstrant probiert hat, die Waffe wegzunehmen. Und dann hat er ihn erschossen. Und dann eben noch weiter im Verlauf von so einem Tumult. Und aber nach amerikanischem Recht hätte er das dürfen, weil er ja hätte dürfen mit einer Waffe dort sein. Und das zeigt halt, wie tragisch das Gesetz sich nachher auswirkt im konkreten Einzelfall. Wenn zwei Leute aufeinandertreffen und Streit überkommen, ist die Schusswaffe nicht weit und dann endet so eine Auseinandersetzung tödlich und nicht mit einem blauen Auge.
Du sagst, es ist tragisch, aber es ist auch nicht mehr so überraschend, oder? Und angesichts vor allem auch von dieser Selbstverständlichkeit, mit der sich ja auch so viele Amerikaner bewaffnen und sich auch irgendwie als Milizionär verstehen. Ist denn das eigentlich in diesem Prozess nicht das Thema gewesen, dass er überhaupt dort angegangen ist, an die Demo bewaffnet?
Nein, eigentlich nicht gross. Also da haben sich eben Weisse zusammengetan und sind angeblich die Geschäfte beschützen, die zerstört worden sind und ausgeraubt worden sind. Und das hat nachher den Boden bereitet für eben so tödliche Gewalt. Aber sein Urteil, also das Urteil und sein Freispruch sind jetzt durchaus als Beispiel von einer, so einer rassistischen Justiz diskutiert worden. Man hat gesagt, ein Schwarzer, der unter gleichen Umständen einen weißen Demonstranten erschossen hat, wäre niemals freigesprochen worden, sagen viele. Das kann man nicht überprüfen, aber es liegt
nicht so unrecht.
Genau, man kann es ja nicht überprüfen, es gibt halt keinen gleichen Fall, aber man muss davon ausgehen, ja.
Es war schon eindrücklich, auch gewesen, damals schon, oder? Die Bilder, wo er dann mit der Waffe quasi auf Polizisten zuläuft und die schauen ihn dann mal gross an, oder? Also eben, die Frage drängt sich schon ein bisschen auf. Wäre es anders gewesen, wenn er ein Schwarzer gewesen wäre?
Ja, vermutlich wäre es zu einem Polizeieinsatz gekommen mit Waffen. Also die Polizisten sind dort an ihm vorbeigefahren, um sich um die Verwundeten zu kümmern. Aber sie haben dann mit der Waffe weiterlaufen, obwohl er gerade auf Leute geschossen hat. Also es ist schon bemerkenswert, ja.
Ist aber auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, in dem Sinn kontrafaktische Geschichte, kann man nicht zum Gegenstand von einem Prozess machen. Es hat aber auch einige andere Urteile gegeben zuletzt, die wirklich interessant sind. In Georgia ist der Mord am Ahmed Arbery verhandelt worden. Der war etwa 25, wo er ist am Joggen war im Frühling 2020 in Georgia, in einem Viertel, wo mehrheitlich Weisse wohnen. Er ist dann von drei Bürgerwehrmitgliedern verfolgt und aus ihrem Pickup-Truck, glaube ich, verschossen worden. Und die drei Männer sind jetzt für schuldig befunden worden. Das ist vielleicht aus europäischer Sicht nicht, aber in Amerika haben das viele überraschende Schuldspruch gefunden.
Ja, absolut. Eben, da sind drei Weise zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und zuerst ist der Fall ein bisschen so angelaufen, wie man es würde vermuten, dass es so einen Fall anläuft. Nämlich, es ist gar nicht so richtig ermittelt worden. Und die Männer sind nach dem Mord am Ahmed Arbery noch lang frei rumgelaufen. Es ist dann Wochen gegangen bis zu der ersten Festnahme. Aber beim Urteil jetzt und im Prozess ist es zu einem Beispiel geworden, dass eben Jurys nicht unbedingt rassistisch urteilen. Das ist nur jemand von diesen Juroren von 12 ist schwarz gewesen, obwohl Schwarze in dem Gebiet in Georgia 17% von der Bevölkerung ausmachen. Es hat also durchaus einen zweiten vertreibt. Und die mehrheitlich weiße Jury hat jetzt aber eben drei Weisse verurteilt.
Speziell war ja das Argument der Verteidiger, von diesen drei weißen Männern. Sie haben sich vor allem auf den Citizens Arrest berufen, ein Gesetz, quasi, das einfachen Bürger erlaubt, andere zu verhaften Menschen. Ein Gesetz, das aus der Zeit der Sklaverei kommt, oder? Wo es darum gegangen ist, dass die Weißen dürfen ihre entlaufenen Sklaven selber fangen und ja, faktisch in dem Sinne bestrafen, festsetzen.
Genau, die Grundlage von dem Gesetz ist sogar noch älter. Es kommt sogar aus der Kolonialzeit, wo es zum Teil einfach keine Polizei gegeben hat und man darum den Leuten erlaubt hat, einander festzunehmen, wenn gerade etwas passiert ist. Und in Georgia selber gibt es das Gesetz seit 1863 und ist wirklich einfach dazu da gewesen, flüchtende Sklaven zu verfolgen. Und der Tod von Arbery hat jetzt aber da auch Debatten ausgelöst und das Gesetz ist in Georgia abgeschafft worden. In anderen Staaten, die das kennen, ist auch diskutiert worden, jetzt im Fall von Georgia, mehr als 150 Jahre nach seiner Einführung, muss ich das mal vorstellen. Aber zum Zeitpunkt von Arbery, seinem Tod, ist es eben noch in Kraft gewesen. Und darum ist die Frage jetzt in dem Fall gewesen, ob die drei weißen Männer einen vernünftigen Verdacht hatten, um den Arbery anzuhalten. Einen vernünftigen Verdacht, wie er das Gesetz eben verlangt hat. Und da ist jetzt die Jury zum Schluss gekommen, der vernünftige Verdacht hat eigentlich nicht bestanden. Es hat Einbrüche gegeben in dieser Nachbarschaft, in dieser Region, in diesem Quartier, aber den Arbery hat man in keiner Art und Weise mit denen können in Verbindung bringen.
Ist denn das Gesetz, wo sich Verteidiger darauf berufen haben und auch die Entstehungsgeschichte und die Wirkungsgeschichte von diesem Gesetz, ist denn das ein Thema im Prozess? Ist Rassismus ein Thema im Prozess?
Gar nicht so gross und das hat riesige Debatten ausgelöst. Die Strategie von der Anklägerin war eben, Rassismus gar nicht zum Thema zu machen. Sie hat es in dem ganzen Prozess nur in einem Satz erwähnt. Und obwohl alle die drei Männer früher sich in sozialen Medien wirklich rassistisch geäussert haben. Also der Rassismus ist offensichtlich Teil des Motivs gewesen. Und Strafrechtler, andere, haben dann auch kritisiert, dass sie das nicht macht. Und sie hat sich dann aber darauf konzentriert, zu zeigen, dass in dem Fall die drei weißen Männer einfach falsch gehandelt haben. Völlig unabhängig von jeder rassistischen Motivation. Und die Strategie ist jetzt aufgegangen. Man hat eben gesagt, dass sie es mit dem vermieden hat, bei den weißen Juroren, Jurymitgliedern, quasi eine Gegenreaktion auszulösen, weil eben der Rassismus ist politisch heiß diskutiert in den USA. Es ist nicht überall akzeptiert, dass es einen systemischen Rassismus gibt. Und mit dieser Strategie, dass man Rassismus gar nicht zum Thema macht und sich einfach nur auf was passiert ist, konzentriert. Das hat jetzt funktioniert und die Jury ist sogar oben reingegangen, hat fast alle Schuldpunkte angenommen, eben alle müssen ins Gefängnis. Und es wird sich jetzt zeigen, ob das auch ein Fingerzeig ist für andere Staaten, die Probleme haben mit Bürgerwehren, die ja in vielen, vor allem weissen Orten, verbreitet sind. Und auch schwer bewaffnet sind zum Teil, eben weil es halt in vielen Staaten ein Recht gibt auf den Waffenbesitz und sogar aufs offene Tragen von Waffen.
Die Taktik, Rassismus in dem Sinn gar nicht zum Thema zu machen, ist ja eigentlich beim Prozess gegen Derek Chauvin, der Polizist, der George Floyd am Schluss umgebracht hat, ist ja dort eigentlich ähnlich gewesen, oder? Dort hat die Anklage eigentlich nie von dem geredet, sondern einfach gesagt, Polizisten sind nicht grundsätzlich rassistisch oder so. Er ist einfach ein schlechtes Beispiel, ein besonders schlechter Polizist, der sich gegen alle geltenden Regeln widersetzt hat. Und, aber mit Rassismus ist nie argumentiert worden. Und jetzt schon wieder eigentlich, oder so wie du das schilderst, heisst das eigentlich, das ist für Leute, die sich eigentlich mehr in dem Sinne Gerechtigkeit erhoffen in der Strafjustiz, ist die Antwort eigentlich weniger Rassismus im Gerichtssaal vorzubringen. Mehr Vorwürfe von Rassismus.
Ja, das kann halt ein Teil sein, oder? Also ich glaube, es ist halt einfacher, jemandem eine Verletzung von Dienstvorschriften zum Beispiel nachzuweisen und das aufzuzeigen und sich auch auf die Punkte zu konzentrieren, als dass man probiert, relativ diffuse Antirassismus Strafnormen, Hate Crime herzuziehen zum Beispiel, wo dann nicht gleich klar ist, eben, ob man gerade die Jury auch davon überzeugen kann. Aber letztlich, vielleicht kommen wir nachher noch darauf zurück, ist das alles nur ein Puzzleteil, was im Gerichtssaal passiert, weil der Rassismus in der Strafjustiz fährt ganz am Anfang schon bei der Polizeiarbeit an und zieht sich nachher durch bis zu der Frage, ob jemand seine Bewährung erfolgreich besteht und was mit jemandem passiert, wenn er ein zweites Mal straffällig wird, wie schwer er verurteilt wird. Und eben, was im Gerichtssaal passiert, ist da wirklich nur einer von diesen vielen Punkten.
Reden wir noch über das dritte Urteil, das auch sehr spannend war in den letzten Tagen. Und zwar geht es um den Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville. Im August 2017 war das. Wir erinnern uns alle, das ist der, wo der Trump seine Sternstunde hatte und von Very Fine People on Both Sides geredet hat. Drei Organisatoren von diesem Marsch sind vor Gericht gekommen und sie müssen jetzt Entschädigungen zahlen von 25 Millionen Dollar, unter anderem im Zusammenhang mit der einen Frau, die getötet wurde, wo ein Teilnehmer quasi von diesem Aufmarsch mit dem Auto in eine Menschenmenge reingefahren ist. Was hat dieser Prozess uns gezeigt?
Ja, es ist wichtig, dass man da noch ein Detail erwähnt. Das war da nicht ein Strafprozess gewesen, sondern ein Zivilprozess. Und zwar haben Opfer von der Gewalt an dem Marsch haben die Hauptorganisatoren belangt und von denen Entschädigungen gefordert. Und man hat dann aber trotzdem, die Jury hat dann müssen beurteilen, ob die Hauptorganisatoren sich einer Verschwörung schuldig gemacht haben. Und das haben sie dann auch gesagt. Und zwar haben sie gesagt, sie haben sich verschwört, zum Gewalt begehen, basierend auf Rasse und religiösem Hass. Man hat das können nachweisen, weil die haben sich vorher austauscht. Es ist sogar explizit Antreffen von denen in sozialen Medien davon gedreht, dass sie könnten mit dem Auto in Leute reinfahren, dass sie könnten Leute umbringen und sie haben auch nach dieser Tat dann gejubelt und sich selber für das gelobt und gesagt, dass die Tat zeigen, dass sie eben eine mächtige Bewegung sind. Aber das heisst, sie haben jetzt aufgrund von dem Urteil jetzt, haben sie nicht Gefängnisstrafen bekommen, aber eben, sie müssen 25 Millionen total an Wiedergutmachung zahlen. Das sind einzelne Leute, das sind aber auch Organisationen. Und das Ziel ist, aus dieser rechten Szene, und das Ziel ist, die alle finanziell zu ruinieren und aus dem Verkehr zu ziehen. Also einer von den Anklagten, der auch die Frau umgefahren hat, der heisst James Fields, der muss 12 Millionen Dollar zahlen. Und der hat gar kein Geld, der sitzt schon im Gefängnis. Also da wird gar nicht Geld fließen, aber eben, es geht darum, die Leute aus dem Verkehr zu ziehen und die Organisationen auch möglichst zu schwächen.
Und da hat man das Gefühl, dass er zielt dann auch tatsächlich die Wirkung über den Fall hinaus?
Ja, das hat man schon den Eindruck. Wobei, ganz klar ist es nicht. Die Jury hat dann entschieden, dass die drei sich in einer Verschwörung nach, also nicht die drei, es sind mehrere gewesen, aber drei prominente Aushängeschilder, dass sie sich in einer Verschwörung nach staatlichem Recht schuldig gemacht haben, aber nicht nach Bundesrecht. Und es ist nicht ganz klar, was das Signal von dem ist. Anwälte von den Klägern haben das Urteil gefeiert und haben gesagt, eben, es ist ein Signal, dass man so Aktionen nicht toleriert. Bei allem Recht auf freie Meinungsäußerung, worauf sich auch die Verteidiger berufen haben, darf man nicht etwas darauf anlegen, dass solche Gewalt entsteht.
Stichwort Signal. Wenn man jetzt versucht, sich ein Gesamtbild zu machen aus diesen drei Prozessen, die wir jetzt rausgepickt haben, wie stark ist der Rassismus in der Strafjustiz heute überhaupt? Ist er wirklich so gross, wie Aktivisten sagen? Ist es auch ein bisschen eine Kampffigur in dem Sinne, etwas, das vielleicht grösser gemacht wird, als es ist? Wie gross ist das Problem wirklich?
Also wenn man vom Resultat ausgeht, muss man sagen, sehr rassistisch. Afroamerikaner kommen jetzt 6-mal mehr ins Gefängnis als Weiße und Latinos 3-mal mehr. Und eine Zahl ist wirklich wahnsinnig. 2001 hat für jeden dritte schwarze Bub, der dann geboren ist, gegolten, dass er irgendwann in seinem Leben ins Gefängnis wandert. Jeder dritte. Hm. Und jeder sechste Latino. Und bei den Weißen war es jeder 17.
Wahnsinn. Und was ist der Erklärungsgrund?
Es geht halt über alle Stufen vom Strafrecht, wenn ein Verbrechen passiert. Oder also ein Afroamerikaner wird eher kontrolliert. Nachher muss er eher im Gefängnis bleiben, weil er Kaution nicht zahlen kann. Kaution wird auch häufig höher angesetzt. Dann geht es bis zu der Bewährungshilfe, wo für Afroamerikaner schlechter ist oder auch strenger ist. Das heisst, sie müssen eher wieder zurück ins Gefängnis, weil sie ihre Bewährung eben nicht bestehen. Überall werden die Afroamerikaner härter und häufiger bestraft als andere.
Was mir auffällt, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn man das Europäer erzählt, dann ist denen, glaube ich, das zum Teil einfach auch gar nicht bewusst. Also ich bin in meiner Zeit in den USA nicht einmal in eine Polizeikontrolle gekommen. Im Gegenteil, einmal sogar noch über ein Rotlicht gefahren, neben mir ein Polizeiauto, und ich habe mich quasi die Scheiben runtergelassen und quasi mich entschuldigt. Ich habe es wirklich nicht gesehen und der winkt mich einfach fröhlich davon. Und die Schwarzen, die ich kennengelernt habe in Amerika, in Washington auch, die sind die ganze Zeit in irgendwelchen Kontrollen gelandet.
Ja, und sie schauen immer über die Schulter, wenn sie über die Straße gehen. Und wenn sie von der Polizei angehalten werden, müssen sie zumindest mit dem Risiko leben, dass das für sie tödlich enden kann, wenn sie sich falsch bewegen. Weil bei ihnen wird einfach automatisch von einem Verdacht ausgegangen, während bei weisen, dass viel weniger der Fall ist. Und Afroamerikaner sind auch übervertreten bei denen, die Delikt begehen. Aber die Frage ist, hat das irgendetwas mit ihrer Hautfarbe zu tun? Und die Antwort ist sehr deutlich nein, weil zwar sind sie häufiger sowohl Täter als auch Opfer von Gewalt, aber wenn man das anschaut, nachdem, wie aus welcher sozialen Schicht die Leute kommen, dann sieht man eigentlich sehr klar, dass es die Lebensumstände sind, wo die Verbrechensrate bestimmen. Die Leute sind in prekären Arbeitsverhältnissen, verdienen weniger, man hat prekäre Familienverhältnisse, man wohnt an Orten, wo Schulen schlecht sind, die Jungen haben keine Perspektive. Das sind die auslösenden Faktoren. Und bei all diesen Faktoren sind Afroamerikaner benachteiligt gegenüber Weißen und Latinos in diesem Land. Es verbessert sich allerdings schon auch einiges.
In der öffentlichen Debatte ist mein Eindruck, redet man aber statt über die sozioökonomischen, strukturellen Themen mehr einfach über Polizeiarbeit, oder? Und interessant habe ich jetzt gefunden, zum Beobachten, wie zumindest letztes Jahr ein Teil von der Antwort von der justizkritischen Kreise ist gesehen, der Polizei weniger Geld zu geben. Und jetzt scheint das recht ein bisschen Backlash zu geben gegenüber dieser Forderung, oder? Also jetzt auch im demokratischen Lager, auch bei vielen Schwarzen und Latinos, die das, glaube ich, überhaupt nicht so eine gute Idee finden. Ist das eine richtige Lesart?
Absolut. Also das Defund the Police ist ja eine sehr komisch geführte Debatte, weil eins von den Anliegen von Defund the Police war, dass man aufhört mit der militarisierten, auf Gewalt fokussierten Polizei und mehr dafür schaut, dass Sozialarbeit gemacht wird, um überhaupt einen Polizeieinsatz mit Gewalt zu verhindern. Das Anliegen wäre ja eigentlich lobenswert, aber das ist in dieser ziemlich hysterisch geführten Debatte recht untergegangen und die Demokraten haben ziemlich eingesteckt wegen dieser Debatte. Also es sind einige Leute, die haben die Partei verlassen, weil sie mit dem nicht einverstanden gewesen sind. Und es ist auch sehr ein ungeschicktes Timing von den Demokraten. Das Problem ist, die Zahl der Gewaltdelikte geht in fast allen amerikanischen Städten rapid auf. Man hat bis zu 50% mehr Schusswaffendelikte in einigen Städten als noch vor einem Jahr, zwei.
Warum denn? Weiss man das?
Covid hat halt die sozialen Probleme einfach verschärft. Und man geht davon aus, dass das der Haupttreiber ist von dem Ganzen. Auch die ökonomischen Probleme. Das führt zu einer Zunahme eben von der Schusswaffengewalt und in dieser Situation wollen Polizeikontrollen abbauen, ist absolut illusorisch und das haben die Wähler der Demokraten auch absolut übel genommen bei den bisherigen Wahlen, die man gesehen hat und sie haben es darum schnell sich jetzt wieder davon anfangen zu distanzieren und bauen die Polizeikontrolle im Gegensatz sogar aus. Zum Beispiel da in D.C. hat man jetzt gerade Schwerpunktzonen definiert, wo man mehr kontrollieren will. Und probieren, die Polizei von Corona-Aufgaben wieder wegzunehmen, damit sie sich eben dieser zunehmenden Gewalt widmen können. Und was man aber schon muss sagen, damit wir noch ein bisschen eine positive Note reinbringen, es ist sich schon auch einiges am Tun in der Strafjustiz. Also, die Benachteiligung von Afroamerikanern ist vor 20 Jahren noch viel schlimmer gewesen. Das soll nicht rechtfertigen, was heute noch schief läuft. Aber man sieht, es gibt einen gewissen Prozess. Ich glaube, das Bewusstsein nimmt zu. Die Prozesse sind auch sehr öffentlich diskutiert. Und die Liberalisierung, vor allem von weichen Drogen in vielen Staaten, hat, glaube ich, auch viel dafür da, dass man endlich aufhört, Gefängnisse zu füllen mit Konsumenten von weichen Drogen und Dealer von Cannabis, weil das häufig einfach nur Probleme noch verschärft und die Leute noch weiter in Kriminalität treibt. Und vor allem von diesen Gesetzen, gerade bei Marihuana, sind Schwarze und Afroamerikaner überdurchschnittlich oft betroffen gewesen und weil das an mehr und mehr Orten erlaubt ist, nimmt jetzt auch die Strafverfolgung langsam ab.
Meistens ein Lichtblick zum Schluss, kann man sagen.
Genau.
Ja, danke vielmals, Fabian. Das war es für heute.
Danke, Alan.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika», einem USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Alan Cassidy und ich habe hier geredet mit dem Fabian Fehlmann, einem USA-Korrespondent von Tamedia. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen, dann wieder mit dem Christoph Münger und dem Martin Kilian. Euch merci vielmals fürs Zuhören und bis gleich.